BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir nehmen diese Folge am Freitag auf und ich bin gerade aus dem Flugzeug gestiegen, aus China kommend. Sie wissen, ich habe dort sehr interessante Eindrücke gewonnen und ich habe bereits einiges in den letzten Folgen erzählt. Doch was bleibt eigentlich als Gesamteindruck? Diesen möchte ich heute kurz schildern, bevor wir dann zum Schwerpunkt kommen, nämlich meinem Gespräch mit einem Stammgast von BTO, mit Professor Stefan Kurz. Mit ihm geht es nochmal grundlegend um die Lage in Deutschland und um das, was schiefläuft, beziehungsweise wie einfach es doch wäre, dass es uns allen besser erginge. Einfach dann, wenn wir mehr auf den Markt setzen würden, statt auf Politiker und deren Selbstüberschätzung, da sie ja glauben, sie könnten es alles besser machen als der Markt. Ein hochspannendes Gespräch, das kann ich Ihnen versprechen. Insofern würde ich sagen, fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Stefan Kurz kommen, vielleicht noch mal ein paar Gedanken zu China. Mein Takeaway ist, China ist das bessere Deutschland. Bevor Sie jetzt aufschreien und sagen, Gottes Willen, wie kann der Stelter jetzt nur eine Diktatur gut finden, in der es keine Freiheiten gibt? Natürlich finde ich das nicht gut, gar keine Frage. Und ich bin da auch durchaus bei Professor Frei von der vergangenen Woche, der ja skeptisch war, ob es China in Zukunft auch gelingen wird, weiterhin so innovativ zu sein, aufgrund der Freiheitseinschränkungen und dem derzeitigen Präsidenten Xi. Das bleibt sicherlich abzuwarten und wäre, auch das haben wir letzte Woche besprochen, sicherlich eine große Chance für den Westen, namentlich auch Europa und Deutschland. Doch wie komme ich dazu zu sagen, China ist das bessere Deutschland? Vor einigen Monaten hatte ich an dieser Stelle Professor Werner Plumpe zu Gast. Wir haben uns damals unterhalten über eine Äußerung von dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz, der gesagt hatte, Deutschland sei ein stolzes Segelschiff, welches für alle Stürme gerüstet sei. Wir haben dann darüber gesprochen, ob das stimmt. Vor allem, weil Scholz ja damals meinte, uns stünde ein ähnlicher Boom wie der Gründerzeitboom bevor. Professor Plumpe und ich haben damals die Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Sie kennen diese. Erster Erfolgsfaktor, günstige Energie. Bei Deutschland war das damals die Kohle. Die Kohle war bekanntlich billig und ein entscheidender Standortvorteil. China setzt heute auf Elektrifizierung. Das waren sicherlich zum einen aus Klimaschutzgedanken, vor allem aber deshalb, weil sie sich auf jeden Fall unabhängig machen wollen von ausländischen Energieimporten. So groß ist die Sorge, dass die USA im Falle eines Konfliktes die Handelswege abschneiden könnten. Und so baut China alles, was Elektrizität erzeugen kann. Kohle, Wasserkraft, Kernenergie, Solar und Wind. Bei Solar wissen wir, ist China schon heute global der größte Anbieter. Bei Wind Das zeigen neue Studien, haben sie vermutlich einen Kostenvorteil von 30-40%, dürften also auch bald den globalen Markt beherrschen. Bei Kernkraft, das war sehr interessant, da gab es eine Studie in Nature, über die vor einigen Tagen die New York Times berichtet hat, haben die Chinesen ebenfalls einen massiven Kostenvorteil. Die Kosten neuer chinesischer Kernkraftwerke liegen bei weniger als einem Drittel der Kosten neuer Kraftwerke im Westen. Die Chinesen setzen hier konsequent auf Serienproduktion und haben auch hier das Ziel, zu einem weltweiten führenden Exporteur von Atomenergieanlagen zu werden. All das führt dazu, dass der Strompreis in China deutlich günstiger ist als in Deutschland, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellt. Der zweite Faktor, der Deutschland vor über 100 Jahren groß gemacht hat, war das Bildungssystem. Professor Plumpe führte aus, dass das deutsche Bildungssystem weltweit anerkannt war. Und zwar von der dualen Berufsausbildung bis hin zur Exzellenzausbildung, zur Spitzenausbildung, abzulesen an der hohen Zahl an deutschen Nobelpreisträgern. Heute ist China drauf und dran, bildungsmäßig an der Spitze zu sein. In PISA-Test schneiden Hongkong und Macau traditionell sehr gut ab. Wir wissen auch in anderen Regionen, dass chinesische Studenten Spitzenleistungen erbringen. Die Zahl der Ingenieure in China soll bei ungefähr 200 Millionen liegen. Und diese sind bereit, härter und deutlich mehr zu arbeiten für weitaus weniger Geld als ihre Kollegen im Westen. Meine Gesprächspartner auf der Reise in China sprachen denn auch von China Speed. Ein Unternehmen berichtete, dass man jetzt in China forschen würde und entwickeln würde. Dies würde halb so lange dauern und nur ein Drittel der Kosten verursachen wie bei uns in Deutschland. Kein Wunder, dass China dort aufholt. Wir können das sehen bei Elektromobilität. Wir können das sehen bei Batterietechnologien. Wir können es aber auch sehen bei wichtigen Zukunftstechnologien. Wo immer man hinblickt, China hat die entsprechenden Forschungsinstitutionen, hat die entsprechenden Patente und hat den entsprechenden Willen, jeweils zum Weltmarktführer aufzusteigen. In diesem Zusammenhang passt natürlich auch die Feststellung der Deutschen Außenhandelskammer in China, die eine Befragung bei ihren Mitgliedsunternehmen durchgeführt hat, wie sie sich denn technologisch relativ zu den Chinesen positioniert sehen. Erschreckende 55% der Unternehmen gaben an, dass sie davon ausgehen, dass in 5 Jahren in ihren Bereichen die chinesischen Wettbewerber jeweils die Technologieführer sind. Und dann haben wir einen dritten Punkt, nämlich den klaren Fokus auf Industrien. China möchte bei wichtigen Schlüsselindustrien, in denen Deutschland früher führend war, eindeutig Weltmarktführer werden und setzt gleichzeitig darauf, Spitzentechnologien zu erarbeiten. So wie Deutschland vor über 100 Jahren führend war bei Energiekosten, bei Bildung, bei der Entwicklung von neuen Technologien, so ist das heute China. Hinzu kommt ein sehr effizienter Staat. Nein, ich plädiere nicht für eine Diktatur, aber wir müssen natürlich schon anerkennen, dass es beeindruckend ist, wenn es China gelingt, 48.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke in nur mehr 8 Jahren zu bauen. Im Deutschen Reich hat übrigens die Regierung es auch geschafft, sehr schnell und sehr effizient ein Eisenbahnnetz aufzubauen. Und das damals übrigens mit einem Staatsanteil von ungefähr 15% vom Bruttoinlandsprodukt. Und deshalb kam ich etwas zurück mit dem Eindruck, dass China eigentlich dahingehend zumindest das bessere Deutschland ist. Effizient, fokussiert, fleißig, exzellent ausgebildet und mit Zugang zu günstiger Energie. Mit diesem Wettbewerber haben wir es nun also zu tun. Und das ist natürlich schade, denn wir stecken, wie wir alle wissen, schon seit mehreren Jahren in einer ökonomischen Krise. Und das ist eben keine Konjunkturkrise, sondern es ist eine Strukturkrise. China war früher ein wichtiger Absatzmarkt. Die Chinesen haben gesagt, wir wollen weniger importieren und mehr im Inland herstellen. Und nun, wo sie das machen, sagen sie, jetzt wollen wir auch exportieren. Sie werden den Weltmarkt mit günstigen und qualitativ guten Elektroautos überschwemmen. Und natürlich trifft das die deutsche Industrie. Wir exportieren nicht nur weniger nach China, wir exportieren auch weniger in die anderen Regionen der Welt. All dies muss nicht bedeuten, dass Deutschland dem Untergang geweiht ist. Nein, wir haben unser Schicksal in der Hand. Wir müssen es nur anpacken. Und damit komme ich natürlich zur aktuellen Politik. Hier würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung endlich Reformen durchführt. Wir wissen, nicht alle dieser Reformen müssen schmerzhaft sein. Ich denke an den Kündigungsschutz. Ein besseres Bildungssystem einzurichten, ist nicht schmerzhaft, sondern würde von der Bevölkerung sicherlich begrüßt werden. Ja, wir hätten weniger Abiturienten. Ja, wir hätten weniger Studenten in einigen Fächern, die vielleicht nicht so relevant sind für den wirtschaftlichen Fortschritt. Die Refokussierung auf Mathematik, die Refokussierung auf die sogenannten MINT-Fächer sind sehr naheliegend und sollten dringend passieren. Was mich nun traurig stimmt, ist einfach nur, ich sehe auf der einen Seite ein Land, welches wirklich konsequent dabei ist, die eigenen Stärken zu stärken und im Wettbewerb wirklich auch teilweise ruchlos vorzugehen, und auf der anderen Seite ein Land, welches sich immer noch nicht eingestehen möchte, wie gefährlich der strukturell harte Wettbewerb mit China ist. Hier müssten wir dringend handeln, und da bin ich sicherlich mit meinem heutigen Gesprächspartner einer Meinung.
Unsere Welt ist ein Universum aus Impressionen, Wissen und Informationen. Allein auf deinen digitalen Devices, in deinen Cloud-Accounts und auf deinen Sticks und Drives liegt mehr Content, als du im Alltag verwerten kannst. Jetzt stell dir vor, dieses Wissen wäre jederzeit intuitiv und smart für dich nutzbar. Dann mach es einfach mit Acrobat. Adobe Acrobat Studio schreibt die Regeln neu. Mit PDF Spaces verwandelst du deine Sammlungen aus Dateien und Websites in gemeinsam nutzbare Wissenszentren. KI-Assistenten helfen dir dabei. Als Analysten, Assistenten oder Entertainer liefern sie dir präzise Themeninsights, neue Dokumente in deinem Stil und kreativen Input für deine Präsentationen. Mit Adobe Express gehst du den nächsten Schritt. Hier erstellst du schnell, effizient und intuitiv herausragende neue Inhalte, Infografiken, Präsentationen, Flyer und Social-Media-Posts. Die beeindruckenden Visuals dazu liefert dir Adobe Firefly mit generativer KI per Text-to-Video und Text-to-Image. Selbst das klassische PDF-Management bekommt mit Acrobat Studio ein Upgrade. Nie war es so einfach, Dokumente zu bearbeiten, Dateien zu kombinieren, Verträge elektronisch zu unterzeichnen, PDFs zu redigieren, zu vergleichen und zu schützen. Wissen, Produktivität, Kreativität, alles in einer Suite. Mach es einfach mit Acrobat von Adobe. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter adobe.com.
Vieles spricht dafür, dass die Stagnation, die wir in Deutschland seit 2018 durchleben und die sich mittlerweile zu einer Dauerrezession auswächst, in erheblichem Maße auch die Folge zunehmender staatlicher Eingriffe ist. Also nicht nur fremdbestimmte China, sondern durchaus auch hausgemacht. Und wir kennen das. Wir haben ständig die Diskussion über sogenanntes Marktversagen in den Medien. Es gab ja einige, die gesagt haben, die Tatsache, dass die Wirtschaft im Zuge der Corona-Lockdowns in die Krise geraten ist, wäre ein Beweis für Marktversagen. Da fasst man sich natürlich an den Kopf, aber sowas wird in deutschen Medien geschrieben. Im Jahr 2020 erschien übrigens im Spiegel ein sehr interessanter Artikel. Der Titel war Kapitalismusreform jetzt. Und da war dann unter anderem das zu lesen.
Gängige Reden aus dem internationalen wirtschaftspolitischen Mainstream von vor 30 Jahren sind eine Art Symbol für den Siegeszug des Kapitalismus, das Ende der Geschichte, wie der Politologe Francis Fukuyama etwas vorschnell diagnostizierte. Der Beginn von Zeiten, in denen der Kapitalismus nach Reagan und Thatcher den Turbo einschaltete, mit noch mehr Finanzmarktreformen und Deregulierung, wo irgendwie nichts als gut galt, was der Staat macht und alles, was der Markt anstellt. Nur dass seitdem 30 Jahre vergangen sind und eben diese Art von Kapitalismus spätestens seit der großen Finanzkrise selbst in eine immer tiefere Krise zu geraten scheint. Was sich schon daran ablesen lässt, dass mehr als die Hälfte der Menschen bei einer internationalen Umfrage nun Zweifel äußerte, dass der Kapitalismus in seiner heutigen Form die großen Probleme der Welt lösen kann. Oder in Deutschland 80% der Menschen sagen, es sei jetzt auch mal gut mit Privatisierungen.
Ich habe den Artikel einfach spaßeshalber nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich fand es aber schon witzig. Also Umfragen zeigen, dass mehr als 50% der Menschen auf der Welt zweifeln, dass der Kapitalismus die heutigen Probleme lösen kann. Tja, wenn man so fragt, vor allem würde ich schon mal die Frage aufwerfen, verstehen denn die Menschen überhaupt, was Kapitalismus ist? Hinzu kommt, in Deutschland wundert es mich nicht, denn wer spricht schon positiv über den Kapitalismus? Im Gegenteil. Wir kaufen ein Buch mit dem Titel Das Ende des Kapitalismus, weil wir glauben, so ließe sich der Klimawandel bekämpfen. Witzig fand ich auch die Aussage, dass 80% der Deutschen der Auffassung wären, es sei nun auch mal gut mit den Privatisierungen. Da musste ich echt nachdenken, wie viele Privatisierungen wir in Deutschland eigentlich hatten. Die Telekom, ja, ist lange her, die Post ist auch lange her und dass die Telekom damals nicht so richtig gezündet hat, lag einfach daran, dass der Staat viel zu gierig war und es einen zu hohen Ausgabepreis für die Aktien gab. Mittlerweile denke ich aber, dürften die Aktionäre von Post und Telekom durchaus zufrieden sein. Umgekehrt sehen wir ja die Bahn. Die Bahn ist nicht privatisiert, sondern ein 100% staatliches Unternehmen. Ich finde, das ist kein Beweis dafür, dass der Staat es besser könne. Das weitere Argument in dem Artikel war dann ganz besonders witzig. Es wurde gesagt, die Probleme der Autoindustrie würden zeigen, dass es falsch sei, auf Technologieoffenheit zu setzen. Der Staat müsse Vorgaben machen. Und ich finde, das ist schon besonders interessant. Dann blicken wir mal auf die Geschichte. Zunächst hat die Politik darauf gesetzt, dass die Industrie vor allem Dieselautos baut, mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dann hat die Politik gesagt, wir brauchen aber dringend schneller bessere Abgaswerte. Und hat damit letztlich den Betrug gefördert. Ich sage nicht, dass der Betrug richtig war. Die Industrie hätte sich wehren müssen, hätte sagen müssen, das geht nicht. Tja, daraufhin sind die CO2-Mengen wieder gestiegen, weil Diesel lief nicht mehr so gut, also kaufte man Benziner. Und da hat man gesagt, oh, jetzt müssen wir aber ganz schnell auf Elektro setzen. Und nicht nur das, man hat auch gleichzeitig gesagt, wir wollen den Automobilmarkt kleiner machen. Wir wollen kleinere Autos und weniger Autos auf deutschen und europäischen Straßen. Und dann wundert man sich, wenn die Industrie in Deutschland und Europa schrumpft. Also ich wundere mich nicht, nur ich würde das hier ganz klar nicht als Marktversagen titulieren, sondern als ein Beispiel dafür, wie unüberlegte und überstürzte Eingriffe der Politik in den Markt diesen kaputt machen. Ein weiteres Argument, das angeführt wird in dem Artikel, ist, dass in Wirklichkeit Staat und Unternehmen meist zusammengewirkt haben, wenn es darum ging, große Innovationen hervorzubringen. Das liegt natürlich daran, dass wir vor allem aufgrund von militärischen Projekten entsprechende Fortschritte erzielen. Aber trotzdem denke ich, es ist nicht überzeugend. Denken wir an Deutschland. Hier haben wir nach Schätzungen über 80 Milliarden Euro für die Subventionierung der Solarindustrie ausgegeben. Heute sparen wir dadurch in Deutschland ungefähr 2% unseres jährlichen CO2-Ausstoßes. Und die Industrie, die wir damit aufgebaut haben, sitzt in China. Ich denke, sowas passiert Planwirtschaftlern, aber nicht Kapitalisten. Ein weiteres Argument, welches von Kapitalismusgegnern gerne angeführt wird, ist die zunehmende Häufigkeit von Finanzkrisen. Asienkrise, Russlandkrise, Platzen der New Economy Blase, 11. September, US-Immobilienkrise, Eurokrise, Krisen über Krisen. Da wird gesagt, der Kapitalismus ist schuld. Die Wahrheit dürfte etwas anders liegen. Und zwar gab es zwei entscheidende Faktoren. Zum einen hat die Politik die Märkte immer weiter dereguliert, verbunden aber mit dem impliziten Versprechen, im Zweifel würden die Akteure gerettet werden. Wer in so einem Umfeld nicht maximale Risiken eingeht, wird schnell von Wettbewerbern überrollt. Die Notenbanken haben sich sehr darin gefallen, die Feuerwehr zu spielen. Wann immer es eine Krise gab, wurden die Zinsen gesenkt und die Märkte mit Liquidität geflutet. Dies führte zu dem Anstieg der Vermögenspreise, der heute bedauert wird, und zugleich natürlich dazu, dass das Gesamtsystem immer höher verschuldet ist und man immer mehr Risiken eingeht. Doch die Manipulation des wichtigsten Preises einer Wirtschaft, einer Marktwirtschaft, nämlich des Zinses, durch den Staat, kann man doch wohl kaum als Marktversagen charakterisieren. Das sind nur ein paar Beispiele von Argumenten, die gerne als Kritik am Markt angeführt werden. Ich denke, es ist schon schwierig, beim Staatsanteil von fast 50% am Bruttoinlandsprodukt überhaupt noch von einer freien Marktwirtschaft zu sprechen. Der Staat hat eine sehr dominante Rolle und diese wirkt eben nicht positiv, sondern überwiegend negativ. Wie bereits gesagt, spricht vieles dafür, dass die Stagnation, die wir in Deutschland seit 2018 durchleben und die sich mittlerweile zu einer Dauerrezession auswächst, in erheblichem Maße die Folge zunehmender staatlicher Eingriffe ist. Das ist auch die zentrale Feststellung von Professor Kotz in seinem neuen Buch Marktwirtschaft, Wohlstand, Wachstum, Wettbewerb. Wesentlich für Kotz' Argumentation ist aber das Konzept des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren des österreichisch-britischen Ökonomen Friedrich August von Hayek. Wettbewerb wird nicht als statischer Zustand, sondern als dynamischer, wissensgenerierender Prozess verstanden, in dem unternehmerische Arbitrage Marktlücken aufdeckt und schließt, Innovation und Imitation als komplementäre Kräfte wirken und dezentral verfügbares Wissen in den Koordinationsprozess eingespeist wird. Das klingt das alles kompliziert, aber im Kern ist es so, viele tausend Marktakteure wissen einfach mehr als ein Minister im Planwirtschaftsministerium. Die Grunddiagnose von Stefan Kotz ist deshalb simpel. Deutschland leidet nicht an zu viel Marktwirtschaft, sondern an einem tiefsitzenden Misstrauen gegenüber marktwirtschaftlichen Prozessen. Und bevor wir jetzt zu meinem Gespräch mit Professor Kotz kommen, möchte ich natürlich auf diejenigen antworten, die jetzt denken, da ist der Stelter nicht konsistent. Am Anfang lobt er China und jetzt sagt er, wir brauchen marktwirtschaftliche Prozesse. Und jetzt versuche ich zu erklären, wieso ich denke, dass beides zusammenpasst. China ist eine staatlich organisierte Wirtschaft. Ja, es ist eine Planwirtschaft. Es werden Industrien definiert, in denen man entsprechende weltweit führende Positionen erreichen oder erzielen möchte. Aber der Weg dahin, der ist brutal marktwirtschaftlich. Der Markt wird geschaffen, Unternehmen werden ermuntert, in diesen Markt einzusteigen. Und was dann kommt, ist ein brutaler marktwirtschaftlicher Entdeckungsprozess. Dabei werden Überkapazitäten geschaffen. Das ist die negative Nebenwirkung. Diese Überkapazitäten führen aber zum einen zu günstigen Konsumentenpreisen und zum anderen zu einem immer intensiveren und vor allem auch über Innovationen ausgetragenen Wettbewerb. Das Überraschungswunder der chinesischen Elektromobilität hat genau damit viel zu tun. Insofern würde ich sagen, dieser erste Schritt, das ist durchaus marktwirtschaftlich. Was China natürlich nicht machen darf, ist, diese Industrien, diese Unternehmen jetzt ewig am Leben zu erhalten. Ich persönlich glaube, es wird eine massive Konsolidierungswelle geben und nur einige wenige Spieler werden überleben, aber diese werden dann eben auch global sehr intensive und erfolgreiche Wettbewerber sein. Ob China zukünftig dann weiter innovativ sein wird, das bleibt abzuwarten, siehe Podcast von letzter Woche. Doch nun, genug der Vorreden, kommen wir zu meinem Gespräch mit Professor Stefan Kotz.
Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dich vorbehaltlos unterstützt, dir den Rücken frei hält und im richtigen Moment einfach perfekt ist? Keine Sorge, wir reden hier nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür ist Shopify die perfekte Lösung. Schon zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Egal ob innovatives Startup oder traditionsreicher Familienbetrieb. Fritz Kohler zum Beispiel oder Reisintel, Otto Mohl, Sternglass, Y-Food und viele mehr. Shopify revolutioniert als Commerce-Plattform das Online-Geschäft von Millionen Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, egal ob persönlicher POS auf Social-Media-Marktplätzen wie Facebook, Instagram oder eBay bis zur umfassenden E-Commerce-Plattform. Du kannst mit Shopify dein Geschäft verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich. Du hast Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zu einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen und das an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Made for Germany, powered by Shopify.
An dieser Stelle noch kurz der Ihnen wohl bekannte Hinweis auf das Angebot des Handelsblatts. Sollten Sie, obwohl Sie sich ja offensichtlich sehr interessiert sind an den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen, noch kein Handelsblatt-Abo haben, können Sie ein sogenanntes H-Plus-Vorteilsangebot abschließen. Für nur 1 Euro bekommen Sie so 4 Wochen lang Zugriff auf alle Inhalte des Handelsblatts und können sich so von der journalistischen Qualität überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe und unter handelsblatt.com/mehrperspektiven. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Dr. Stefan Kurz über sein neues Buch.
Professor Stefan Kurz ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kiel-Institut für Weltwirtschaft und ist Vorsitzender der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Professor Kurz war schon 4-mal bei BTO zu Gast. In Folge 41 hat er deutlich vor den Folgen der falschen Wirtschaftspolitik in Deutschland gewarnt. Erneuert hatte seine Warnung dann im Dezember 2021 in Folge 113 mit dem Titel »Die Megatrends für Deutschlands Zukunft«. Da hat er deutlich gemacht, dass die Transformation der Wirtschaft eben kein neues Wirtschaftswunder auslösen würde. Eine Analyse, die er in Folge 269 vertieft hat. In Folge 232 erläuterte er die Grundgedanken von Friedrich August von Hayek. In diesen Tagen ist bei Kohlhammer sein Buch erschienen. Marktwirtschaft, Wohlstand, Wachstum, Wettbewerb.
Sehr geehrter Herr Professor Kurz, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Hallo.
Professor Kurz, wir wollen heute über Ihr neues Buch sprechen, aber ich muss es für jene Hörer, die den Podcast noch nicht so lange hören, einordnen. Sie sind, glaube ich, einer der häufigsten Gäste bei mir im Podcast bis jetzt gewesen, was mich sehr freut. Das spricht nämlich für Ihre Qualität logischerweise. Und wir haben intensiv diskutiert über den Zustand der deutschen Wirtschaft in der Vergangenheit. Und der Fokus, den wir heute natürlich haben wollen, ist auf Ihrem neuen Buch Marktwirtschaft, Wohlstand, Wachstum, Wettbewerb. Aber ich glaube, angesichts der Lage, in der sich Deutschland befindet, kann man das Buch eigentlich nur noch lesen mit dem Blickwinkel Sanierungsprogramm für Deutschland. Zumindest wäre das so mein Eindruck. Insofern lassen Sie es doch vielleicht mal ganz kurz anfangen mit Ihrer Beschreibung der Lage in Deutschland und was Sie davon halten, was so gerade politisch mehr oder weniger getan wird, um es besser zu machen.
Ja, was wir derzeit erleben, ist ja kaum zu unterscheiden von dem, was die Vorgängerregierung abgeliefert hat, nur mit mehr Schulden. Aber eine echte Reformpolitik, die wirklich heißen Eisen anfasst, die sehen wir bislang ja nicht. Auch da scheinen sich die Koalitionspartner wieder gegenseitig zu blockieren. Um den Bezug zu meinem Buch herzustellen, man muss sich ja fragen, wie kommen wir eigentlich in diese Situation? Warum schaffen wir das nicht mit den entsprechenden Reformen? Meine Grunddiagnose ist, weil es ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber marktwirtschaftlichen Prozessen gibt, dass deshalb immer wieder staatliche Interventionen an den Start gebracht werden, die aber zwar gute Absichten verfolgen, das will ich jedem immer dabei unterstellen, aber die Probleme nicht lösen, sondern die Probleme nur überdecken und dann Nebenwirkungen haben, weswegen man dann zu neuen Interventionen greift. Und dann haben wir das, was wir Ökonomen die Interventionsspirale nennen, voll in Gang gesetzt. Deshalb ist es eben wichtig, dass man die ganzen Mythen, die über zum einen marktwirtschaftliche Prozesse bestehen, zum anderen aber auch diese Illusionen, die man in den Interventionismus setzt, dass man das mal aufräumt, dass man erklärt. Und dass man vor allen Dingen diese vermeintlichen Widersprüche zwischen sozialstaatlichen Zielen und marktwirtschaftlichen Freiräumen, dass man auch das mal bespricht. Und genau darum geht es in dem Buch.
Und man sieht doch eigentlich, immer mehr quasi eine Haltung, unter dem Motto, wir können so die Wirtschaft steuern. Wir hatten ja unter Herrn Habeck sicherlich diese Extremsituation, aber eigentlich sieht man ja keine Abkehr. Also man hatte, glaube ich, so dieses Glaube, jetzt macht man Verbrennerverbote oder man erleichtert dies oder jenes, dass das im Prinzip funktioniert. Und ich glaube, eine Kernaussage von Ihnen auch im Buch ist ja, dass letztlich immer vom Marktversagen gesprochen wird, wenn es eigentlich kein Marktversagen ist, sondern eher die Folge von irgendwelcher Politik, oder?
Ganz genau. Also die verschiedenen Kategorien des Marktversagens können wir ja gleich auch nochmal aufblättern, wenn wir die Zeit dazu haben, was davon tatsächlich Marktversagen ist und was mehr oder weniger ein eingebildetes Marktversagen ist. Aber auch die jetzige Regierung, ja, die kann nicht loslassen. Die versucht, so ein bisschen Feintuning zu betreiben. Hier nochmal vielleicht einen kleinen Arbeitsanreiz setzen, da nochmal irgendeine Regulierung zumindest mal in Frage stellen. Aber das ist alles sehr kleinteilig. Das atmet nicht ein Grundverständnis für marktwirtschaftliche Prozesse. Das ist jetzt bei den verschiedenen Ressorts unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt auch einige, die sehr wohl, so meine ich zumindest, einen ordnungspolitischen Kompass haben.
Also es gibt ein Ressort, Frau Reiche,
glaube ich, zurzeit. Ja,
aber genau. Immerhin, das Wirtschaftsministerium sollte wahrscheinlich eher marktwirtschaftlich sein. Das ist schon mal gut,
ja,
oder?
Ja, das fällt ja schon mal positiv auf. Das war ja in der Vergangenheit auch anders. Und der Glaube an den Interventionismus, der war ja nun wirklich sehr stark verbreitet. Und das brockt uns immer wieder neue Probleme ein. Nehmen wir mal den gesamten Strukturwandel, den wir derzeit etwa im Automobilbereich haben. Es gibt immer Strukturwandel. Das gehört zum wirtschaftlichen Fortschritt dazu. Den sollte man auch nicht behindern. Aber hier ist es eben so, dass es bestimmte Strukturveränderungen gibt. Das läuft dann immer unter diesem Modewort Transformation, wo es politisch gesteuerte Veränderungen sein sollen. Und zwar nicht, weil man an den Rahmenbedingungen etwas ändert, sondern weil man ganz tief eingreift und einschneidet in Fragen, die überhaupt nur in Märkten geklärt werden können. Man kann sich ja erstmal grundsätzlich die Frage vorlegen, warum haben wir überhaupt eine Wirtschaftsordnung, die auf Marktprozesse setzt? Nun, die fundamentale Antwort ist, weil wir nicht wissen, was die richtigen Güter sind, was die richtigen Produktionsverfahren sind, mit denen man am Ende des Tages den Wohlstand mehren kann. Und weil wir das nicht wissen, weder Politiker noch Ökonomen noch sonst wer, brauchen wir diese Prozesse, um es herauszufinden. Und was wir in den vergangenen Jahren eben massiv gesehen haben, hier in Deutschland, aber erst recht auf der EU-Ebene, ist diese Spielräume, um herauszufinden, was tragfähige Geschäftsmodelle sind, was die besten Technologien sind, gewissermaßen zu überschreiben durch politische Vorgaben. Und das funktioniert eben nicht, weil dann die Kosten für die Zielerreichung unsäglich groß werden und weil wir eben genau dieses Wissen nicht an zentraler Stelle haben können, was man bräuchte, um hier erfolgreich zu sein. Und das macht eben sämtliche Ziele, die wir damit verfolgen, insbesondere die Dekarbonisierungsziele, unfassbar teuer. Und hierfür gilt eben wie für alles andere auch, je teurer etwas ist, desto weniger kann man sich davon leisten. Und demzufolge schneidet man sich damit permanent ins eigene Fleisch.
Ja, wir hatten dazu übrigens auch ein tolles Podcast-Gespräch mal. Die Motto, schafft die Klimapolitik eigentlich Wachstum oder nicht? Und ich glaube, da haben wir im Gespräch eigentlich richtig die Lösung erarbeitet. Eben
das
nicht,
ist übrigens auch so eine Denke, ne? Also fast schon konzeptionell falsch gedacht. Zu meinen, ich führe eine zusätzliche Restriktion im Wirtschaftsgeschehen ein und dann die Erwartung daran zu knüpfen, dann steigt sogar das Wachstum. Das ist komplett abwegig gewesen. Aber es gab eben in der, und ich glaube, da waren wir relativ früh dabei, aufzuklären, dass das eine Illusion ist. Aber auch so ganz traditionell wird ja immer wieder die Ansicht vertreten, man müsse irgendwie die Wirtschaft ankurbeln oder man müsse das Wachstum ankurbeln. In einem freiheitlichen marktwirtschaftlichen System muss man überhaupt nichts ankurbeln. Die wachsen nämlich von ganz alleine, wenn man sie lässt. Und zwar nicht im Sinne einer Wachstumsmaximierung, sondern die privaten Akteure wägen bereits ab, was ist es mir wert, zusätzlichen materiellen Wohlstand zu haben, was muss ich dafür aufgeben. Und die Rolle des Staates ist eben, hierfür bestimmte Rahmenbedingungen zu setzen. Und insbesondere dort, wo es ein echtes Marktversagen gibt, wo wir also mit, ja, technisch gesprochen, externen Effekten zu kämpfen haben, und die müssen wir übrigens auch nochmal klassifizieren, dafür haben wir gleich die Gelegenheit dazu, Das ist irgendwie so ein klassisches Beispiel dafür, dass man viel zu schnell von dem Vorliegen eines vermeintlichen Marktversagens auf staatliche Eingriffe dann kommt. Also all das muss man eben betrachten und dann würde man, wenn man dieses Grundverständnis entwickelt, eben viel sorgfältiger sein, sich um die Rahmenbedingungen zu kümmern und sich rauszuhalten aus den einzelwirtschaftlichen Prozessen.
Aber jetzt würde ich doch nochmal entgegenhalten, zwar aus der guten Ordnung halber. Der Markt weiß doch gar nicht, dass wir jetzt quasi so dekarbonisieren müssen. Das heißt, es gibt doch gar keine Alternative zu Elektroauto, würden jetzt die Leute sagen. Es gibt doch gar keine Alternative zu Wind und Solar, weil neue Technologien, das dauert alles zu lang. Also wir sind ja beide, leider Gottes oder glücklicherweise, was ich auf X unterwegs. Ich glaube, wir versuchen, einen Beitrag zu leisten zur Aufklärung. Da kommt sofort das Argument, ihr mit euren Atomkraftwerken, das dauert viel zu lange. Oder Diffusion. Wir haben keine Zeit mehr für technologische Lösungen. Und deshalb muss der Staat, der weiß, dass das Richtige ist, die Politik weiß, dass das Richtige ist, weil wir die Zeit nicht mehr haben. Das Argument ist doch immer, wir können uns diesen Prozess des Erfindens und des Marktes gar nicht mehr leisten, weil die Hütte brennt. Das ist ja im Prinzip die Argumentation. Was sagen Sie denen dann?
Ja, also das ist ja auch diese Vorstellung, wenn es bei unterschiedlichen Technologien abzuwägen gilt, welche sich jetzt durchsetzt, was man vorher nicht wissen kann, dann ist oftmals bei Politikern die Einstellung, dass die Unternehmen so in so eine Schockstarre verfallen und sich auf gar keine Technologie einlassen, solange sie nicht wissen, welche sich durchsetzt. Wir können alle möglichen Produktkategorien durchgehen und werden immer feststellen, Märkte finden die Lösung. Und auch was die Zeit angeht, also was sind denn wirkliche Innovationstreiber? Das sind die Anreize, die Gewinnanreize, die wir im marktwirtschaftlichen System haben. Wir können ja mal die Extremvarianten vergleichen, einer Zentralverwaltungswirtschaft, wie innovativ die sind und was es alles an Lösungen gibt, die in einem freiheitlichen Marktsystem gefunden werden. Die Aussage, der Markt kann das gar nicht schnell genug leisten, ist ja für sich genommen schon wieder eine Anmaßung von Wissen. Wer will das denn überhaupt sagen können? Und ganz unabhängig davon gilt jetzt, wenn wir jetzt bei dem engeren Feld der Dekarbonisierungspolitik bleiben, da ist das relevante Kriterium, was kostet uns eine Tonne vermiedener CO2-Emissionen? Und rational ist es doch wohl, sie dort zu vermeiden, wo es am billigsten ist. Um das herauszufinden, dafür brauchen wir Märkte. Und sollte es so sein, dass es am billigsten ist, CO2-Emissionen dadurch zu vermeiden, dass man auf Elektromobilität umstellt, dann würde sich das auch in einem Marktprozess ergeben, und zwar mindestens so schnell, als wenn ich eine solche Vorgabe mache. Also diese Vorgabe ist komplett überflüssig in dem Moment, wo ich ja einen Deckel drauf habe auf den Gesamtemissionen. Jetzt muss man, aber dann kommen wir jetzt sehr weit in den Bereich der sogenannten Klimapolitik, müsste man natürlich auch erstmal voraussetzen, dass das Ganze auch international koordiniert erfolgt, weil andernfalls das ein reines Deindustrialisierungsprogramm, was im Zweifel auch hier wieder kontraproduktiv wirkt, denn wenn dann die Industrie abwandert und andernorts mit sogar höheren CO2-Emissionen weiterarbeitet als die, die wir bislang hier hatten, dann wird sogar das Globalziel auch noch weiter verfehlt. Aber auch hier gilt eben, welche Lösungen am Ende am besten sind, das kann kein Politiker am grünen Tisch entscheiden, auch kein Bürokrat. Und das liegt auch nicht daran, dass die Leute zu dumm wären, sondern weil es das dafür notwendige Wissen an zentraler Stelle nun mal nicht geben kann.
Jetzt würden einige Menschen und ich sogar auch zum Teil Ihnen entgegenhalten, China hat das gut geschafft. Ich meine, China, schauen Sie, wir haben gesagt, wir verbieten. Ja, ich versuche mal den Case zu machen. Und dann sollen Sie, ist ja langweilig, wenn wir immer ein bisschen einladen und wir uns gegenseitig sagen, wir sind beide immer einer Meinung, dann findet es die Hörer langweilig und ich finde es eigentlich auch langweilig, weil ich finde es ja immer spannend, mit Ihnen zu diskutieren, weil ich lerne was dazu. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt der Auffassung, China in jeder Hinsicht, aber wenn wir es mal anschauen, wir haben gesagt, wir wollen Elektro machen, China hat die Voraussetzungen geschafft, Rohstoffe geschaffen, hat Batterieforschung intensiviert, haben dann einen sehr smarten Prozess aufgesetzt, Elektromobilität zu fördern, nämlich den Markt geschaffen. Aber Wettbewerb zugelassen. Die haben ja alle gefördert. Die haben ja auch Tesla gefördert. Es war nicht so, dass sie einseitig chinesische gefördert haben. Einen Wettbewerb gefördert, haben natürlich jetzt große Überkapazitäten geschaffen. Okay, das wird sich bereinigen. Gab es früher auch schon. Denken Sie an Eisenbahnboom. Da sind auch viele pleite gegangen. Aber sie haben es geschafft, Produkte auf den Markt zu bringen, die heute einfach deutlich besser sind als die Deutschen machen. Zum Beispiel, was natürlich unsere Probleme erklärt. Oder Anderes Beispiel, kritische Technologien. Da gibt es diesen australischen Think Tank, der immer so Critical Technology Tracker macht. Da ist, glaube ich, China von 45 der Technologien bei 38 ganz weit vorne. Und jetzt kommt ja auch noch, es war gerade kürzlich in der NZZ ein guter Artikel, kommt China ja auch mit Grundlagenforschung, also mit Tiefseebohrungen, wo sie neue Standards setzen, etc. etc. Also könnte man doch sagen, es ist ein Land, was hoch innovativ ist, es ist ein Land, was, klar, die haben gute Voraussetzungen, die haben gut ausgebildete Menschen, gutes Bildungssystem, Leistungsorientierung, aber sie sind eigentlich keine richtige Marktwirtschaft und trotzdem sind sie so erfolgreich.
Ja, ich würde auch eher sagen, trotzdem, ne? Sie könnten vielleicht sonst viel erfolgreicher sein. Also das ist jetzt ein weites Feld, was wir hier bearbeiten müssten.
Ja, das ist ja auch mal ist ja Podcast Beyond the Obvious. Das muss ja frei sein.
Ja, ja, alles gut. Also, und das finde ich aber ein wichtiges Thema, weil hierzulande zwischenzeitlich auch die Diskussion voranging, wo Leute zweifelten, ob denn unser westliches marktwirtschaftliches Modell überhaupt noch zukunftsträchtig ist oder ob die Chinesen nicht sogar eine bessere Lösung gefunden hätten. Auch das hat ja hier die Vertreter einer marktwirtschaftlichen Ordnung zwischenzeitlich in die Defensive gebracht. Und deshalb beschäftige ich mich ja auch damit im Buch ganz explizit. Was können wir jetzt erstmal festhalten? Nun, zum einen, dass ein Land, was sich marktwirtschaftlichen Mechanismen öffnet, plötzlich anfängt zu wachsen, nachdem es bis dahin bitterarm auf einem desaströsen Entwicklungsstand verharrte, dass es dann also anfängt zu wachsen, das ist jetzt erstmal nicht weiter erstaunlich. China ist kräftig gewachsen, bevor die ihre stark interventionistische Technologiepolitik an den Start gebracht haben. Erst unter Xi wird es jetzt ja immer autoritärer übrigens, nicht zufällig, dass auch die politischen Freiheiten dabei eingeschränkt werden, sondern eben auch immer dirigistischer, was die Industriepolitik angeht. Und da scheint mir das Problem insbesondere darin zu liegen, dass man an zentraler Stelle irgendwelche vermeintlichen Zukunftsbranchen identifiziert. Das wird dann von den Provinzfürsten umgesetzt und zwar völlig unkoordiniert. Die laufen dann alle los, weil daran werden sie gemessen. Insofern gibt es ja sogar innerhalb dieses politischen Systems einen gewissen Wettbewerb innerhalb der kommunistischen Partei. Und das führt dann eben zu eklatanten Überkapazitäten und die können dann nur noch in der übrigen Welt verramscht werden. Das ist aber kein Wohlstandsmodell. Auch für eine makroökonomische Analyse gilt, man muss versuchen, Güter möglichst teuer an die übrige Welt zu verkaufen und nicht möglichst hohe Marktanteile zu haben. Sollte dahinter die Vorstellung stehen, wir machen das nur zwischenzeitlich, um dann Weltmärkte zu monopolisieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann kassieren wir Monopolrenten. Diese Kalkulation wird nie aufgehen, denn in dem Moment, wo man das dann versucht, entstehen schon wieder überall sonst wo auf der Welt neue Wettbewerber. Und hier mit bestimmten Technologien oder Technologieförderung jetzt aber auf der angewandten Seite nach vorne zu preschen und dann zu sagen, schaut mal, bei uns haben die sich kräftiger entwickelt als anderswo. Ja, ist ja kein Erfolgsmaßstab aus ökonomischer Sicht, denn man muss sich ja fragen, was hätten denn die privaten Akteure sonst mit den Mitteln gemacht, die sie jetzt durch staatliche Lenkung verstärkt in solche Technologien gepumpt haben? Die berühmten Opportunitätskosten, um das sich ja alles im ökonomischen Kosmos dreht, die bleiben damit ja immer völlig unbeantwortet. Es ist übrigens auch eine Marotte hiesiger Industriepolitiker, die, wenn sie dann irgendwas gefördert haben, immer ganz stolz sind auf ihre vermeintlichen Leuchtturmprojekte, weil niemand eben wissen kann, was die entsprechenden ja Opportunitätskosten sind, auf was wir alles haben verzichten müssen, um diese Technologie möglich zu machen. Das ist eben eines der Urprobleme, dass marktwirtschaftliche Systeme dafür da sind, die Ressourcen in die Bereiche zu lenken, die den Konsumenten am wichtigsten sind. Also Konsumentensouveränität, das ist der Leitgedanke eines marktwirtschaftlichen Systems, wofür also Konsumenten heute oder in Zukunft bereit sind, einen bestimmten Preis zu zahlen. Das wird gemacht. Und das wird jetzt überschrieben beim Interventionismus durch Technokratensouveränität. Die entscheiden dann. Nur die entscheiden eben nicht danach, was den Konsumenten wichtig ist, sondern was ihnen irgendwie wichtig ist. Und damit entziehen sie den Privaten genau die Mittel, die jene bräuchten, um eben wirklich das zu tun, was die Konsumenten wollen. Es gibt da eine Ausnahme, die würde ich auch gelten lassen, dass wir eben bei der Grundlagenforschung, wo wir also nicht kommerzialisierbares Wissen produzieren, dass da Märkte typischerweise nicht gut funktionieren würden, weil dann einfach zu wenig geforscht würde. Da muss man auch vorsichtig sein, dass man das nicht zu weit interpretiert, aber das ist meines Erachtens unstrittig, dass da auch sehr marktwirtschaftlich liberale Ökonomen sagen würden, okay, im Bereich der Grundlagenforschung, da ist das so, aber in dem Moment, wo es anwendungsnahe Forschung ist, sieht das eben ganz anders aus.
Das heißt, Sie wären da in dem Camp, jetzt weiß ich, ob Sie ihn gelesen haben, von Karl Benedikt Frey, der lehrt ja in Oxford und der hat im Buch geschrieben zum Thema How Progress Ends Technology and Innovation. Und er hat im Prinzip gesagt, nach dem Motto, ja, China, das war historisch, wird aber jetzt nicht mehr so in Zukunft weitergehen, weil die Freiheit fehlt. Aber er sagt eben auch, generell wird die Innovation zurückgehen, weil auch im Westen die Freiheit eingeschränkt wird. Weil ich meine, jetzt haben wir zwar die Deutschen kritisiert, aber letztlich ist es doch so, die Mariana Mazzucato beeindruckt alle, die ganze EU. Und auch Donald Trump ist ja gerade drauf und dran, die Wissenschaftsfreiheit einzuschränken und damit eigentlich im Prinzip die innovationsfähig.
Ja, also das ist das alte Problem der Anmaßung von Wissen, wenn der Staat meint, er müsse jetzt vorgeben, in welchen Bereichen sich Private engagieren sollen. Er weiß es nun mal nicht. Also man kann es immer und immer wieder versuchen, aber das Grundproblem wird dabei eben nicht gelöst. Und das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass in der Art und Weise, wie wir die Funktionsweise von marktwirtschaftlichen Systemen lehren, meines Erachtens ein Problem haben. Wir fangen oftmals so im ersten Semester an und erklären so die Vorzüge eines marktwirtschaftlichen Systems. Dann geht's aber sehr oft in den höheren Semestern nur noch darum, ausgehend von diesem Befund, sich um alle möglichen vermeintlichen und tatsächlichen Marktversagenstatbestände zu kümmern, wo wir dann immer einen zentralen, wohlmeinenden Planer an den Start bringen, der das Ganze wieder gerade rückt. Und am Ende eines solchen Studiums können dann nicht wenige Absolventen den Eindruck bekommen, also eine Marktwirtschaft, das ist im Prinzip eine diffuse Ansammlung von Versagenstatbeständen, die nur dann funktioniert, wenn sie irgendwie durch einen interventionistischen Klempner wieder repariert wird. Und genau das wirft die wesentlichen Funktionsprinzipien eines marktwirtschaftlichen Systems über Bord. Das fängt schon damit an, dass wir beispielsweise irgendwelche Marktdiagramme zeichnen, schöne Preisachse, Mengenachse, und dann da Angebots- und Nachfragekurven reinmalen, ohne uns darüber im Klaren zu sein, dass alleine die Frage, ob es das Gut überhaupt gibt, ja schon einen Marktprozess voraussetzt. Es gibt bestimmte Güter, die soll es auch nicht geben. Das heißt, da ist die marktwirtschaftliche Lösung bereits die, dass es ein bestimmtes Gut nicht gibt. Ja, kann es Linienflüge zum Mond geben? Könnte man sich vielleicht vorstellen, wenn jetzt ein Industriepolitiker alle Ressourcen zusammenkratzt, wir auf fast alles andere verzichten und wir es drauf anlegen, würden wir wahrscheinlich es hinkriegen, irgendwie regelmäßig zum Mond zu fliegen und wieder zurück. Aber die Opportunitätskosten sind eben so riesengroß, dass kein privater Akteur, der bei Verstand ist, auf die Idee käme, hierin private Mittel zu investieren. Das kann in 50 Jahren ganz anders aussehen. Ne? Das ist ganz klar. Wenn wir dann andere Möglichkeiten haben, andere Technologien haben, andere Bedürfnisse auch schon wieder viel besser befriedigt haben, dann kann das durchaus sein. Aber heute ein Geschäftsmodell aufzumachen mit solchen Flügen, da würde man eben vom Markt sofort das Signal bekommen, nein, nein, den Konsumenten sind derzeit andere Dinge viel wichtiger. Und deshalb ist bereits die Frage, ob es ein Gut gibt oder nicht, ein wichtiges Marktergebnis, und das scheint mir vielen nicht klar zu sein, insbesondere denen nicht, die immer in Ehrfurcht erstarren, wenn dann irgendeine interventionistische Maßnahme ein Produkt hervorgebracht hat, das unter marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eben nicht entstanden wäre, und zwar sehr oft aus guten Gründen nicht.
Ich muss zugeben, ich finde Ihre Kritik an der Volkswirtschaftslehre deshalb witzig, weil ich damals gefragt wurde, mit St. Gallen, dann habe ich gemeint, ja, nee, das ist mir so mathematisch geworden, weil es wird immer mathematisch abgebildet, irgendwelche Gleichgewichtsmodelle. Und zum anderen dachte ich mir so, ist witzig, man studiert VWL und dann denkt man immer nur, Markt versagt. Da dachte ich mir so, da redet man immer von Neoliberalismus. In Wirklichkeit wird ja da Staatslehre gelehrt an den Universitäten. Aber jetzt würden wahrscheinlich Leute wieder zuhören und sagen, boah, was war mit der Finanzkrise? War nicht die Finanzkrise das beste Beispiel für Marktversagen? Da haben doch die Banken zu viele Risiken gemacht. Da wurden irgendwelche nicht kreditwürdigen Schuldner haben Kredite aufgenommen. Die Ratingagenturen haben den AAA verpasst. Alles drum und dran. Und eigentlich war das doch ein ultimatives Marktversagen. Und ohne die massiven Rettungsprogramme der Staaten hätten wir eine Weltwirtschaftskrise gehabt in den 30er Jahren, weil die ganzen Banken zusammengebrochen wären. Ich meine, ist da was dran?
Das hat dem Ansehen einer marktwirtschaftlichen Ordnung massiv geschadet, und zwar deshalb, weil das ein krasses Missverständnis ist. Das, was diese Finanzkrisen und diese Übertreibungen ja überhaupt erst ermöglicht, ist, dass die Staaten, seien es in Form der Regierungen, sei es in Form der Notenbanken, offen oder verdeckt das Haftungsprinzip aus diesem Markt herausgenommen haben. Also wenn wir mal an die amerikanische Geldpolitik denken, die war ja gekennzeichnet durch den Greenspan-Put, wo man also gesagt hat, macht euch keine Sorgen, wenn es mal wieder richtig abrauscht an den Börsen, dann wird die Notenbank schon dafür sorgen, dass wir die Zinsen senken und dann werden euch die Risiken praktisch abgenommen. So kann ein marktwirtschaftliches System natürlich nicht funktionieren. Das Haftungsprinzip ist konstituierend dafür, dass marktwirtschaftliche Systeme funktionieren können. Also, dass derjenige, der das Risiko trägt, die Chance hat auf entsprechende Gewinne, aber eben auch die Verluste tragen muss. Und wenn Sie das herausnehmen, dann funktioniert das System nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich eben klar macht, was sind die Funktionsvoraussetzungen für eine Marktwirtschaft, weil sonst kommt man immer zu vollkommenen Fehlentscheidungen. Auch hier hat ja der Interventionismus ziemliche Blüten getragen, dadurch, dass man gesagt hat, okay, wir müssen diese Finanzmärkte massiv regulieren. Also es sind ja keine freien Märkte, sondern es gibt ja vielleicht neben den Pharmamärkten kaum einen Bereich, der so stark reguliert ist wie das Finanzsystem. Warum? Weil wir dort bestimmte Privilegien zugelassen haben, Geldschöpfungsprivileg beispielsweise, dann weites Feld, dann kommen wir zur Währungsordnung, also Notenbanken selber, staatliche Zentralbanken sind ja nun erstmal keine Institution der Privatwirtschaft, das kann man, glaube ich, ganz einfach festhalten. So, wenn wir also ein bestimmtes Geldsystem haben, wo es ein Geldschöpfungsmonopol gibt und die Privaten sogar die Möglichkeit haben, privates Geld zu schöpfen aus dem Nichts, dann kann man, also das heißt ganz konkret, es kann Kaufkraft aus dem Nichts geschaffen werden, dann muss man natürlich jede Menge Regeln einziehen, damit dieses Privileg nicht überstrapaziert wird oder gar missbraucht wird. Und das ist dann eben die Folgewirkung davon, dass man hier an einer ganz entscheidenden Stelle, und es gibt kaum einen sensibleren Punkt in einem marktwirtschaftlichen System als die Frage der Geldversorgung, wenn man dort selber regulativ unterwegs ist, indem man Notenbanken entsprechende Privilegien gibt oder eben der privaten Kreditwirtschaft bestimmte Privilegien gibt, dann muss man mit lauter Regeln hinterher, um das wieder einzufangen. Aber da sind dann meistens die privaten Akteure so findig, dass das ein Wettlauf ist zwischen Hase und Igel.
Also ich finde es ja ganz spannend, dieses ganze Thema Geldsystem. Ich finde es auch gut, dass Sie es im Buch adressieren, weil es natürlich für mich ist ja so ein Steckenpferd. Das mag ich ja schon seit Jahrzehnten gerne. Und ich habe gestern im Deutschlandfunk, ich bin ins Auto gestiegen, Radio ging an, Deutschlandfunk, da war so eine Kultursendung und da höre ich also einen Comiczeichner, ich habe keine Ahnung, wer das war, der dann sehr eloquent sagt, der Neoliberalismus ist alles Mist, die Wirtschaft ist alles Mist, die Reichen werden reicher, alle anderen werden ärmer und wir müssen jetzt entgegensteuern. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber das Problem, was ich ja da sehe und was ja ich auch immer Kritik geübt habe an Piketty, ist ja, dass Piketty das Geldsystem überhaupt nicht berücksichtigt in seiner Analyse. Mhm. Und wir haben eben, Sie haben gerade eben schon beschrieben, die Notenbanken haben den Greenspan-Put gehabt. Also im Prinzip sind sie, haben ja eigentlich einseitig reagiert, sind immer alle rausgehauen, wenn eine Krise war. Aber wir haben ja gleichzeitig auch die Deregulierung des Bankensystems gehabt. Und die Banken können ja faktisch ja Geld aus dem Nichts schaffen, indem sie Kredite vergeben. Und da sage ich immer nach dem Motto, na ja gut, wenn ich ein beliebig vermehrbares Gut habe, Geld, und ein knappes Gut wie zum Beispiel Immobilien, darf ich mich nicht wundern, wenn nach 30, 40 Jahren solcher Politik die Immobilien einfach relativ zum Einkommen sehr teuer geworden sind. Gepaart natürlich mit Zinsrückgang und allem drum und dran. So, jetzt haben die Zuhörer nicht gesehen, dass sie genickt haben. Da sage ich mal, sie haben genickt. Die Frage, die sich natürlich mich stellt, ist so, ich persönlich würde fast sogar sagen, das ist wahrscheinlich das Urvergehen der Politik in den letzten Jahren gewesen an unserer wirtschaftlichen Ordnung. Die Finanzkrise wäre so eine Bereinigungskrise gewesen, hat man nicht zugelassen, hat die Probleme verschleppt. Gibt es da einen Ausweg raus eigentlich?
Ja, man muss also das Haftungsprinzip stärken. Ne? Also so etwas wie too big to fail darf es nicht geben. Es muss klipp und klar sein, wer in diesem Fall Risiken eingeht, der muss in der Lage sein, sie auch zu tragen. Und wenn er dann letztendlich die Allgemeinheit erpressen kann, damit das gesagt wird, okay, ihr könnt mich als große Bank untergehen lassen, aber ich nehme euch dabei mit in den Untergang, dann kann auch ein privatwirtschaftliches System natürlich nur dysfunktional sein. Dazu gehört dann beispielsweise, dass man eine Regulierung hat, etwa zu bestimmten Eigenkapitalquoten. Das ist ja auch Konsens gewesen unter vielen Ökonomen, gerade auch in Reaktion auf die Weltfinanzkrise. Aber da ist eben nicht allzu viel passiert. Ja? Und stattdessen hat man immer mehr neue Regeln aufgeschrieben. Und wenn wir jetzt mal an die aktuelle Lage denken, die Staatsverschuldung ist immer noch ein Problem im Euroraum. Haben wir darauf reagiert? Nein. Private Banken dürfen auch von ihrem eigenen Staat beliebig viele Staatsanleihen auf ihre Bilanz nehmen, ohne dass man sagt, ihr habt hier ein zu großes Klumpenrisiko. Bei keinem anderen privaten Kreditnehmer würde die Bankenaufsicht das zulassen. Beim Staat lässt sie es zu mit der Annahme, ja gut, die gelten als risikofrei, also könnt ihr davon beliebig viel kaufen. Ja, dann kann so ein System natürlich nicht funktionieren. Man muss nicht einmal Eigenkapital dafür vorhalten. Ja, und das zeigt eben, dass hier der Staat auch in einer kompletten, ja, in einem Spannungsfeld ist. Er soll ja einerseits regulieren, andererseits profitiert er davon, dass durch diese Ausnahmen in der Regulierung seine eigene Finanzierung wieder billiger wird. Jetzt haben wir eine EZB, die hat sogar ein TPI-Instrument an den Staat gebracht, in dem sie sagt, also wenn jetzt die Risikoprämien auf Staatsanleihen steigen und in der EZB kommt man zum Schluss, das sei irgendwie nicht fundamental gerechtfertigt, dann kauft man die Risiken durch die Geldpolitik wieder aus dem Markt heraus. Ja, wie soll denn so ein Markt funktionieren? Wenn jeder weiß, wenn es brenzlig wird, wird letztendlich die Staatsverschuldung monetisiert. Das heißt, man hat hier so adverse Anreize geschaffen, dass dieses System sich eben nicht selber in Schach halten kann, sondern dann versucht wird, diese Privilegien auszureizen. Und das geht eben nicht gut. Aber es ist kein Makel des marktwirtschaftlichen Systems, sondern es ist eine Fehlregulierung, und zwar eine politisch offenbar gewollte Fehlregulierung.
Ja gut, aber das haben wir doch auf der Euro-Ebene auch. Ich meine, denken Sie an Wiederaufbaufonds, in Anführungsstrichen, denken Sie an die konstanten Bemühungen zu mehr gemeinsamer Verschuldung auf europäischer Ebene und unsere französischen Freunde, die sich da im Parlament streiten, die sagen ja nach dem Motto, wir sind zu groß, die sagen ja, wir sind too big to fail, ganz klar. Und die sagen auch, naja, entweder rettet uns die EZB oder aber die Deutschen zahlen. Ich meine, haben wir da nicht ein ähnliches Problem?
Natürlich, da haben wir genau dasselbe Problem. Fiskalregeln haben sich ja nun nicht als besonders wirksam erwiesen. Man kann schon die These vertreten, dass vielleicht ohne Fiskalregeln die Verschuldung noch schneller aufgebaut worden wäre, dass sie es ein bisschen in Schach gehalten hat. Aber sie hat es eben, die Fiskalregeln, die wir im Euroraum haben, haben eben es nicht vermocht, dass auch jetzt wichtige Länder wie Frankreich beispielsweise ihre Staatsverschuldung deutlich zurückgeführt haben, sondern sie bauen sie immer weiter aus. Und da auf Deutschland zu schielen, das kann bestenfalls ein paar Jahre dann Zeit kaufen, aber irgendwann ist dann der Euroraum insgesamt überschuldet und dann gibt es niemanden mehr, auf den man diese Schulden weiter abladen kann. Und dabei muss uns eben immer wieder klar sein, wenn dann die Notenbanken die Kohlen aus dem Feuer holen sollen, dass das inflationär wirken muss und dass die unfairste Form der Besteuerung ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Jedenfalls dann, wenn man davon ausgeht, dass man diese Lasten nicht auf die Schwächsten der Gesellschaft abladen sollte.
Genau, und in der Vergangenheit war es ja auch inflationär, nur eben in Vermögenspreisen. Und da haben auch die Reichen profitiert und nicht die Masse.
Ja, das ist ja auch, also ich empfehle mein Buch natürlich allen, die Interesse an marktwirtschaftlichen Systemen haben, aber insbesondere auch denjenigen so im interventionistisch-linken Spektrum, die meinen, Staatsverschuldung sei eine super Idee und eine laxe Geldpolitik sei auch eine super Idee. Also wer sich tatsächlich für die Interessen der Schwächeren in der Gesellschaft einsetzt, der müsste viel stärker auf marktwirtschaftliche Reformpolitik setzen. Das würde einerseits bedeuten, dass die Staaten sich nicht immer weiter verschulden, was dann perspektivisch inflationär wirken wird. Und auch, dass man eine Standortpolitik macht, die es den Immobilien, um es mal technisch auszudrücken, den immobilen Arbeitskräften erlaubt, eben hier auch weiter im Wohlstand zu leben. Also eine gute Wirtschaftspolitik ist kein Geschenk an die oberen 10.000, denn die können jederzeit abwandern, ihren Reichtum mitnehmen und dann woanders auf der Welt glücklich weiterleben, sondern eine gute, eine marktwirtschaftliche Standortpolitik, auf die sind diejenigen angewiesen, die diese Option nicht haben, die also hier bleiben müssten. Insbesondere die weniger gut Qualifizierten, die weniger mobil sind. Auch das wird oftmals verkannt, wird ja auch den liberalen Ökonomen immer nachgesagt, sie hätten irgendwie kein soziales Herz oder so etwas. Ich würde sagen, wenn man etwas tiefschürfend darüber nachdenkt, ist es genau andersherum. Und zwar jetzt nicht im Blick auf die Absichten. Und ich unterstelle auch den Interventionisten nicht, dass sie böse Absichten haben, aber in der Folgewirkung laufen diejenigen Gefahr, dann ausgerechnet den Schwächsten der Gesellschaft, denen sie ja eigentlich helfen wollen, den größten Bärendienst zu erweisen. Und um gleich nochmal mit einem weiteren Mythos aufzuräumen, alles Ungemach der Welt wird dann ja von diesem marktkritischen Spektrum, dem vermeintlichen Neoliberalismus angelastet. Nun leben wir in einer Welt, wo wir ringsum in fast allen westlichen Ländern Staatsquoten haben, die so mindestens 40% betragen, Schweiz jetzt mal ausgenommen. Aber so im Euroraum oder USA sind wir doch schon ziemlich fortgeschritten mit dem Einfluss des Staates auf das Wirtschaftsgeschehen. Da ist die gesamte Regulierungsdichte noch gar nicht mitgerechnet. Da kommen ja Jahr für Jahr Hunderte von neuen Regeln immer wieder hinzu, ohne dass alte abgeschafft werden. Und das ist nun alles, aber nun sicherlich kein Ausweis dafür, dass wir in einer neoliberal geprägten Wirtschaftspolitik leben würden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und es ist schon fast infam, interventionistisch dieses Chaos anzurichten und dann zu sagen, seht her, das haben wir alles dem Neoliberalismus zu verdanken. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Jetzt sitzen wir ja hier zusammen und die Hörer werden zu Recht sagen, okay, wir haben das Konzept verstanden, wir haben verstanden, der Staat greift zu viel ein. Jetzt haben wir ja nun, jetzt sind wir ja, wo wir heute sind. Deutschland hat keine Teflonwirtschaft, wie Sie vor Jahren an dieser Stelle gesagt haben, und das haben wir ja, das sehen wir ja tagtäglich. Die Probleme liegen auf der Hand. Wir haben zu hohe Energiekosten, wir haben zu viel Bürokratie, wir haben eine zu schlechte Infrastruktur, wir haben einen zu großen Sozialstaat, zu viel Umverteilung, wir haben zu viel Glauben in der Politik, steuern zu können. Wir haben die Folgen der nicht richtig geeigneten Migrationspolitik und die daraus abgeleiteten Folgen, dass man eben darauf nicht marktwirtschaftlich reagieren konnte, zum Beispiel mit der Schaffung von Wohnraum, weil nicht Flächen ausgewiesen wurden, etc. etc. Kann man da überhaupt noch was dran ändern, beziehungsweise wie sähe denn so ein Sanierungsprogramm aus? Wenn wir beide jetzt mal sagen könnten, come on, Sie werden Kanzler, ich darf irgendwie mit Ihnen immer den Koffer tragen und rumreisen, was machen wir?
Also erstmal ist Voraussetzung, dass man sich klar wird, man braucht ein gemeinsames Grundverständnis. Das hätten wir ja und wir würden dann ja wahrscheinlich ein Kabinett zusammenstellen, wo man dieses Grundverständnis auch teilt, wo also nicht die verschiedenen Ressorts immer wieder gegeneinander arbeiten. dass man beispielsweise dann keine Wohnungspolitik hätte, die der Meinung ist, also um mehr Wohnraum zu schaffen, müssen wir die Mieten deckeln. Ja, also solche Politik, die permanent dann immer wieder reingrätscht, die muss man natürlich bleiben lassen. Das heißt, man braucht insgesamt eine marktwirtschaftliche Grundierung dieser Wirtschaftspolitik. Das würde bei der Energieversorgung damit beginnen, dass man neben den Erneuerbaren wieder eine, und zwar auch perspektivisch, eine steuerbare Energiequelle hat. Das wird im Zweifel hierzulande dann die Kernenergie sein. Dann geht's im Bereich des Sozialstaats gar nicht so sehr darum, ihn zu schrumpfen, sondern ihn so umzubauen, dass er wieder zu einem aktivierenden Sozialstaat wird. Also es geht ja nicht darum, dass man den Menschen, die Hilfe benötigen, diese Hilfe verweigern möchte, ganz im Gegenteil, sondern man möchte aber gleichzeitig, dass die Menschen nicht in einer Transferabhängigkeit gehalten werden, sondern dass es ein aktivierender Sozialstaat ist, der beispielsweise Anreize setzt, sich durch eigene Leistung auch wieder aus der Bedürftigkeit selber herauszuarbeiten. Das ist übrigens auch das Menschenbild der sozialen Marktwirtschaft gewesen, dass man eben nicht zum Kostgänger des Staates wird. Wir würden dann anfangen, nicht alle möglichen Systeme immer mit oder ja, Systeme mit irgendwelchen Sozialklauseln zu versehen. Das ist gut gemeint, aber wie wir ja feststellen, in der Summe wirkt es sich dann so aus, dass sich diese Systeme gegen alle Anreize wenden, die den Bedürftigen dann im Wege stehen, sich da herauszuarbeiten. Das heißt, wir würden ein echtes Bürgergeldsystem einführen, das, wofür auch Ökonomen immer wieder geworben haben, das, was wir in Deutschland haben, ist ja nur das Label. Das ist ja überhaupt gar kein Bürgergeldsystem, sondern ein echtes Bürgergeldsystem zentralisiert die Finanzbeziehungen zwischen Bürger und Staat an einer Stelle. Und dort wird dann abgerechnet, ob man Nettotransferempfänger oder Nettosteuerzahler ist. In allen anderen Systemen, wo man der Meinung ist, der Staat sollte auch noch ein Angebot machen, zumindest etwa im Gesundheitswesen oder bei der Rentenversicherung oder sonst wo, da werden dann diese vermeintlichen Sozialkomponenten auch wieder herausgenommen. Das wird alles abgerechnet, abgedeckt über ein faires System, wo auch keiner durchs Rost fällt, aber wo wir kein Problem haben, dass wenn Leute jetzt anfangen, mehr zu arbeiten, sie dann feststellen, oh, plötzlich muss ich GEZ-Gebühren zahlen, plötzlich wird mir mein Wohngeld gestrichen, plötzlich wird der Kita-Besuch meiner Kinder teurer, weil ich über eine bestimmte Einkommensgrenze rutsche und so weiter und so weiter. Und am Ende habe ich von meinem Brutto-Mehreinkommen netto überhaupt gar kein Plus. So, also das ist sozusagen ein leistungsfeindlicher Sozialstaat und das würde auch viel von dieser mittlerweile ja schon recht vergifteten Debatte herausnehmen, wo den Leuten unterstellt wird, sie würden sich in die soziale Hängematte legen. Die Leute sind ja in der Mehrzahl, unterstelle ich zumindest, ja nicht faul, sie sind nur nicht blöd. Sie reagieren eben genau auf die Anreize, mit denen man ihnen dann aber diese Aufstiegsmöglichkeiten verbaut. Und das würden wir natürlich wieder gerade ziehen. Und wir würden dann eben dieses weite Feld der Regulierung beackern, dort dafür sorgen, dass alle Instrumente, die untauglich sind, insbesondere alle Regulierungsinstrumente, Berichtspflichten und dergleichen, die überhaupt nicht zur Zielerreichung beitragen können, dass die gestrichen werden. Und zwar nicht so, wie das jetzt die EU-Kommission macht, beispielsweise sich bei der Taxonomie jetzt so Salamitaktik mäßig scheibchenweise zurückzuziehen, sondern gesagt, das ist ein konzeptionell verfehlter Ansatz. Lieferkettengesetz, könnte man was Ähnliches zu sagen, das wird jetzt komplett gestrichen. Ja. Aber um jetzt auch mal ein bisschen Mut zu machen, bleibe ich mal bei dem Beispiel Taxonomie. Ich gehe mit diesem Thema mindestens seit 4-5 Jahren in die Debatte. Und am Anfang hieß es, ja, haben Sie ja durchaus einen Punkt, stimmt auch, was Sie sagen, aber vergessen Sie das. Das ist jetzt europäisches Regelwerk, das ändert keiner mehr. Und siehe da, mittlerweile hat selbst die EU-Kommission erkannt, dass das völlig dysfunktional ist.
Ja, vor allem mit dem Krieg, dank Putin. Nicht? Putin hat doch gezeigt, vorher war Rüstung genau. Pfui, da ja. Hat man kein Geld bekommen. Ich glaube, einer hat kein Geld bekommen, weil irgendwie ein Teil geliefert hat für den Notsitz im Eurofighter und ansonsten ein ganz anderes Zivil, hat es keinen Kredit bekommen, aber einen riesen Zuschlag. Also jetzt genau. Haben wir erkannt, oh, plötzlich braucht man es ja doch. Insofern
völlig völlig absurd. Aber hierhinter steht eben, also um das für die Zuhörer auch nochmal aufzurufen, Taxonomie heißt ja Industriepolitik durch staatlich manipulierte Finanzierungskonditionen. Das heißt, man maßt sich an einer ganzen Batterie an Kennzahlen festzumachen, ob eine bestimmte ökonomische Aktivität gewünscht ist oder unerwünscht ist. Und das kann man eben in einer arbeitsteiligen Wirtschaft schon mal gar nicht feststellen. Man kann auch einem einzelnen Gut überhaupt nicht bescheinigen, ob es gewünscht oder unerwünscht ist. Ich kann einen Panzer benutzen, um damit aggressiv einen Nachbarland zu überfallen. Ich kann denselben Panzer aber auch benutzen, um mich genau vor dieser Aggression zu schützen und davon abzuschrecken und somit den Frieden zu bewahren. Das gilt für jedes andere Gut der Welt auch. Mit Ihrem Frühstücksmesser können Sie ganz friedlich Ihr Nutella-Brötchen schmieren. Sie können es aber eben auch als Waffe gegen Ihren Nachbarn einsetzen. So, und die Grundidee dahinter ist aber, nein, wir können an zentraler Stelle entscheiden, was ist gute wirtschaftliche Aktivität, was ist schlechte wirtschaftliche Aktivität. Und so funktioniert eben ein marktwirtschaftliches System nicht. Wenn das funktionieren würde, um es mal auf die Spitze zu treiben, dann müsste auch ein Zentralverwaltungswirtschaftssystem funktionieren. Tut's aber nicht. Und zwar deshalb, weil man genau dieses Wissen nicht zentralisieren kann. Nicht, weil in den Behörden die Leute nicht intelligent genug sind. In den Planungsbehörden des Ostblocks saßen die besten Wissenschaftler. Aber die Aufgabe war eben übermenschlich groß. Diese Komplexität kann man nun mal nicht beherrschen. So, muss man sich mal mit abfinden. Und zurück zu dieser Reformagenda. Solche Regulierung, wo sich der Staat völlig übernimmt bei dem, was er überhaupt überblicken kann, das würde man eben rausnehmen und wir würden insofern auch nochmal jetzt aus der demografischen Klemme, in die wir nun zunehmend hineinkommen, insofern eine Tugend machen, dass wir sagen, okay, die Arbeitsmärkte werden jetzt sehr eng und das ist dann umso mehr ein Grund dafür, hier regulatorisch Leine zu lassen, weil die Marktprozesse jetzt natürlich immer stärker und es ist auch wunderbar, den Arbeitnehmern in die Hände spielen. Die sitzen mehr und mehr am längeren Hebel und deshalb werden wir hier beispielsweise so etwas wie ein Tariftreuegesetz sicherlich nicht verabschieden. Und dort, wo man wirkliche Einschnitte vornehmen muss, ist keine schöne Nachricht, aber es geht nun mal nicht anders. Und da brauchen wir auch kein VWL-Studium für, um das zu verstehen. Wir können dieses Rentensystem so nicht weiter finanzieren. Und dieser Satz ist kein Bullshit, sondern das ist einfach simple Mathematik. Also es wird ja immer davon gesprochen, wenn man jetzt das Renteneintrittsalter erhöht, das sei eine Rentenkürzung und das ist sie auch. Nur man muss sich dabei eben vor Augen führen, dass man in den Jahrzehnten davor eine erhebliche Rentenerhöhung hatte. Die dynamische Rente hat ja zwei Komponenten gehabt in den vergangenen Jahrzehnten. Also dynamische Rente heißt, die monatlichen Renten sollen am Produktivitätsfortschritt teilhaben. Und das ist auch vertretbar. Nur die zweite Dynamik, die wir in unserem Rentensystem haben, war, dass die Anzahl der Monate, für die man Rente beziehen konnte, immer länger wurde. Also als 1957 die Rente eingeführt wurde, diese dynamische Rente, musste man 4 Jahre tätig sein, um sich ein Rentenbezugsjahr zu erarbeiten. Mittlerweile sind es nur noch 2 Jahre. Und da sieht man eben, hier hat es eine massive, man kann so sagen, verdeckte Rentenerhöhung gegeben, dadurch, dass man halt immer länger Rente bezogen hat. Und das geht eben jetzt nicht mehr so weiter, wo die Zahl der Einzahler sinkt und die Zahl der zu Versorgenden steigt. Das kann man jedermann erklären. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung wesentlich weiter ist, als die Politik wahrhaben will. Und deshalb ist sie viel zu schüchtern, auch eben, weil sie es nicht richtig versteht, meint also, das marktwirtschaftliche System würde die Leute irgendwie überrollen oder so etwas. Ganz im Gegenteil. Wenn wir den Leuten mehr Freiräume geben, dann haben sie viel bessere Chancen, mit den notwendigen Anpassungen zurechtzukommen. Also ein gesetzliches Renteneintrittsalter heißt ja nicht, bis dahin muss man arbeiten und danach darf man nicht mehr arbeiten, sondern das ist ja nur eine Kennzahl dafür, woran sich die Rentenzahlungen dann festmachen. Und natürlich kann jeder früher aufhören oder auch länger arbeiten und kriegt dafür versicherungsmathematisch entsprechende Abschläge oder Zuschläge. So muss das System ausgerichtet sein. Und um nochmal ein bisschen einen anderen Aspekt hier noch mit reinzubringen, Stichwort Rentenpolitik. Wir haben vor 25 Jahren zumindest einen klugen Gedanken gehabt, der hatte zumindest einen marktwirtschaftlichen Anstoß, nämlich, dass wir verstärkt eine kapitalbasierte Säule in der Rentenversicherung brauchen. Und dann kam die sogenannte Riester-Rente und hat das derart desaströs reguliert, dass die Renditen, die man sich damit erarbeitet, praktisch alle für die Verwaltung wieder draufgegangen sind, weil man auch den Anbietern gar nicht die Möglichkeit gelassen hat, ins Risiko zu gehen. Jeder, der sich die Aktienmärkte anschaut, weiß, dass das auf die langen Vorsorgezeiträume überhaupt gar kein relevantes Risiko ist. Und damit haben wir jetzt leider 25 Jahre verplempert, wo wir eine viel größere kapitalgedeckte Säule hätten aus diesen Mitteln aufbauen können, wenn wir sie rentierlicher angelegt hätten. Und dass wir sie nicht rentierlicher angelegt haben, liegt einzig und allein an der staatlichen Überregulierung. Da sehen die Leute, wie teuer ein Staat ist, der zu stark in ihre Entscheidungen eingreift.
Ja, wobei die Politik schafft es doch immer wieder, die Schuld auf den Markt zu schieben und sich selbst die Hände in Unschuld zu waschen. Ich meine, das ist doch erstaunlicher. Also es gibt nicht genug Wohnungen, dann wird reguliert, gibt es noch weniger Wohnungen und dann sagt man, weil nicht die Wohnung, das reguliert man. Diese Interventionsspirale. Wir hatten ja eine Folge auch zu Hayek, Weg in die Knechtschaft, ja. 80 Jahre das Buch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren. Die Zeit vergeht leider schnell. Und da haben wir das sehr, sehr schön rausgearbeitet. Ja, wie würde aber auch sagen, die Politik zum Beispiel, bei Rente würde sie sagen, ja, die Deutschen kriegen doch schon viel weniger Rente als die anderen. Schau nach Österreich und woanders hin. Also eigentlich sagen die doch irgendwie, wir haben nicht das Problem zu hoher Renten, wir haben eigentlich zu geringe Renten, wird ja dann, wenn sie in die Linkspartei zuhören. Und das, weil sie gerade meint haben, die Bevölkerung ja, sei schon weiter. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn ich mir, die Bevölkerung wählt ja die Interventionisten, weil es gibt ja heute im Bundestag, glaube ich, keine Partei, die nicht interventionistisch ist. Ich meine, die FDP gibt's nicht mehr. AfD ist auf dem Papier liberal. Ob sie wirklich liberal wäre, wissen wir beide jetzt nicht. Aber die anderen, ich meine, die Union ist eine Staatspartei und von anderen will ich gar nicht mehr reden.
Na gut, es gibt ja in allen Parteien solche und solche. Diejenigen, die...
Ich glaube, in der Linkspartei gibt es, glaube ich, keine Marktwirtschaftsfreunde.
Ja, das stimmt. Dezidiert nicht. Also da würde ich sagen, gut, dann schauen wir doch mal in die Länder, die genau das konsequent umgesetzt haben, was die Linkspartei fordert. Dann schauen wir nach Venezuela, dann schauen wir nach Nordkorea.
Kuba,
wir können die 60 gescheiterten sozialistischen Experimente in der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts betrachten. Es gibt kein einziges Land, kein einziges Experiment, das geglückt wäre. Sie sind alle gescheitert. Und die einzige Antwort, die man von der Linkspartei bekommt, ist die Standardantwort, ja, das war nicht der richtige Sozialismus. Das ist komischerweise immer nur der falscher Sozialismus, nachdem das Scheitern offenbar wurde. Während diese Experimente laufen, sind dieselben Leute immer Feuer und Flamme für diese Systeme. Ne? Also ich glaube, das sollte kein Problem sein, solche Leute in die Schranken zu weisen. Die sind einfach intellektuell blank und deshalb diffamieren sie ja auch sofort Leute, die für eine marktwirtschaftliche Ordnung eintreten. Und auf andere Länder zu verweisen, das ist übrigens auch so ein beliebtes Spielchen von Leuten, die die Staatsquote immer weiter erhöhen wollen. Das gibt's auf der Ausgabenseite des staatlichen Budgets, wie es auf der Einnahmenseite ist, das auch gibt. Dann wird beispielsweise gesagt, Sie haben das Beispiel gebracht, im Land XY ist aber diese Leistung höher als bei uns. Und deshalb muss das doch auch hier möglich sein. Ja, überlegen wir mal, wenn wir das konsequent zu Ende denken, dann würden wir uns also von jedem Land der Welt immer die jeweils großzügigste Sozialleistung, die großzügigste Subvention und sonst etwas heraussuchen, das bei uns alles dann kumulieren.
Und dieselbe Debatte haben. Und die Steuern auch. Ich meine, die Schweizer Vermögenssteuer, da redet keiner davon, dass die Kapitalerträge der Schweizer für steuerfrei sind. Das wird ja unterschlagen.
Ja, das haben wir auf der, genau, wir haben das auf der Einnahmenseite des Staates genauso. Da kommen dann auch immer Schlaumeier daher und sagen, ja, aber dieses Land, das hat ja eine viel höhere Vermögenssteuer. Dann rechnen die um, was deren Steuersätze bei der Vermögens- oder Erbschaftssteuer umgerechnet auf Deutschland bedeuten würde. Und plötzlich sind dann da zweistellige Milliardenbeträge, die man meint, zusätzlich verfrühstücken zu können, ohne zu verstehen, dass man natürlich hier das gesamte Steuersystem in den Blick nehmen muss. Und wenn wir uns das anschauen, ist eben die Einnahmenquote des Staates gemessen an dem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, schon relativ hoch. Ja. Und die Vorstellung, jetzt immer stärker auf die privat erwirtschafteten Einkommen zuzugreifen und immer weiter an der Abgabenschraube zu drehen, verkennt eben nach fest, kommt ab. Das gilt für jede Schraube, das gilt auch für die Abgabenschraube. Es werden dann also die mobilsten, und das sind typischerweise gleichzeitig die produktivsten Arbeitskräfte, das Land verlassen. Wir haben jetzt schon eine Nettoabwanderung der gut Qualifizierten. Das ist bislang eher ein Rinnsal, aber das kann dann eben relativ schnell auch ein größerer Strom werden. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir vorhin auch schon mal festgestellt haben, dass eine gute Wirtschaftspolitik nicht für die besonders Leistungsfähigen gebraucht wird, sondern für die, die nicht die Option haben, das Land zu verlassen. Deshalb kommt man immer wieder eben dahin, dass wir hier stärker wieder die marktwirtschaftlichen Räume öffnen müssen, damit die gesamte Kreativität, die wir ja weiterhin haben, dass die sich hier auch entfalten kann. Und gerade der Versuch, den Vermögenden irgendwie etwas wegzunehmen, der zeigt eben exemplarisch, wie unter einem Brennglas, wie wenig man überhaupt über marktwirtschaftliche und aber auch gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge hierzulande nachdenkt, wenn man solche Vorschläge macht. Jetzt nehmen wir uns mal die wohlhabenden Unternehmensvermögenseigentümer. Wenn wir denen, wir machen es mal ganz drastisch, wir nehmen jetzt die Hälfte ihres Vermögens weg, besteuern wir irgendwie weg. Was würde denn dann passieren? Würden die ihren Konsum einschränken? Wohl kaum. Es bleibt immer noch genügend übrig, um ihren laufenden Konsumausgaben damit zu decken. Wenn sie aber ihre Konsumausgaben nicht einschränken, dann werden sie eben weniger investieren können. Logischerweise. Mehr Möglichkeiten gibt's nicht. Und die privaten Investitionsentscheidungen, die dann nicht mehr getroffen werden können, werden jetzt beim Staat getroffen, denn der hat ihnen ja gerade das Vermögen weggenommen. Jetzt wissen wir alle, der Staat ist ein famoser Investor, wird sie also in die besonders lukrativen Objekte lenken. Vermutlich wird es gar nicht investieren, zumindest nicht alles davon, sondern eher versuchen, damit Haushaltslöcher im konsumtiven Bereich zu stopfen. Und das heißt am Ende des Tages.
Gerade mit dem Sondervermögen auch, ja, kleiner Exkurs.
Das heißt am Ende des Tages, wir essen unseren Kapitalstock dann Stück für Stück auf. Das kann man ein paar Jahre lang machen, fällt auch erstmal gar nicht weiter auf, aber damit legen wir die Axt an die Arbeitsproduktivität, die wird dann nämlich auch schrumpfen und danach bemessen sich die Löhne und dann sind wir wieder da, dass wir eben die Belange nicht der Vermögenden, die können im Zweifel abwandern oder mit dem, was ihnen noch bleibt, ihren Konsum bewältigen, sondern wir schaden hier wieder ganz anderen Menschen, denen wir ja eigentlich helfen wollen. Und das zeigt eben, wie kurzsichtig da zuweilen gedacht wird, wenn man meint, man könnte hier mal so eben dem Staat neue Einnahmequellen erschließen.
Aber mit der Produktivität nochmal. Ich habe gerade mit Kollegen Barth gesprochen vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Die haben ein Modell gemacht, also ein ganz einfach nachvollziehbares Modell, und haben gesagt, wir bräuchten in den kommenden Jahren bis 35 Produktivitätszuwächse von 1,8% pro Jahr, um den Wohlstand zu erhalten, gegeben die demografische Entwicklung. Historisch hatten wir, glaube ich, letzten paar Jahre 0,3%.
Naja, historisch, also wir haben seit 2019 überhaupt gar keinen Produktivitätsfortschritt mehr. Das ist übrigens ein Zeitraum von fast 6 Jahren. Den hatten wir so in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nie.
Ja gut, da wollte ich gerade drauf kommen. Es gibt ja verschiedene Faktoren. Zum einen hat es natürlich was zu tun mit Zuwanderung, Niedriglohnsektor und diesen Faktoren, Mixverschiebung Richtung Dienstleistungen, aber natürlich auch mit weniger Investitionen. Sie haben gerade gesagt, man würde dann weniger investieren, aber eigentlich haben wir doch schon das Problem, dass schon seit Jahren die deutschen Unternehmen eigentlich immer weniger im Inland investieren.
Ja, dann muss man was am Standortbedingungen verbessern.
Ja, und Sie haben ja vorhin eine lange Liste gebracht von Standortverbesserungen. Meine Frage wäre so ein bisschen, für mich ist es immer so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so in einer Phase sind, ich übertreibe jetzt ein bisschen vom Strömungsabriss beim Flugzeug. Also wir sind immer langsamer geworden wirtschaftlich, das ging immer noch ganz gut, aber jetzt, wo immer ich hinkomme, wir hören es ja, Bosch entlässt, Miele verlagert, wir haben ja eine Flut von Ankündigungen von Arbeitsplatzverlusten, gibt keinen Aufschrei, weil die Leute alle dann in die Rente gehen und dann fällt es gar nicht so groß auf, aber wir haben Verlust an industriellem Wertschöpfungskette. oder Wertschöpfung generell. Mhm. Und wir haben immer weniger Investitionen und wir haben im Prinzip so eine Situation, wo mir persönlich immer mehr Leute begegnen und sagen, die fragen mich nicht mehr, soll ich auswandern, die sagen einfach nur, wohin. Als das, wir sie gesagt haben, und wir haben ja schon hohe Zahlen, weil wir haben ja je nach Schätzung 80.000 bis 200.000 Menschen, gut qualifizierte junge Deutsche, das Land verlassen. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, die ganze Punkte, die wir beide machen würden, so als die Regierung Kurt, ja. Die Frage ist ja, haben wir überhaupt noch die Zeit? Also ich mach mal andersrum. Industriestrompreis. Wir beide sind so voll einer Meinung, man sollte jetzt nicht subventionieren, weil es Schwachsinn ist, was zu subventionieren, wenn man vorher eine dumme Politik macht. Mhm. Aber jetzt würde ich jetzt sagen, wenn wir beide in der Regierung wären, würden wir sagen, wir machen jetzt die Atomkraftwerke wieder an. Wir reaktivieren die ja wieder mal. Das dauert trotzdem 2-3 Jahre. Das kostet ein paar Milliarden, fein. Würden Sie dann sagen, wir brauchen quasi Maßnahmen, die heute unmittelbar einen Impact haben? Oder sagen Sie, noch ist es so, dass die Glaubwürdigkeit der Regierung Kurz mit den Maßnahmen dazu beiträgt, dass die Wirtschaft sagt, okay, die 3 Jahre halten wir auch noch durch?
Für Investitionsentscheidungen ist ja nicht wichtig, was in den nächsten 2-3 Jahren ist, sondern wie es in den nächsten 2-3 Jahrzehnten weitergeht. Wenn man also jetzt wüsste, aha, die Deutschen haben verstanden, dass sie sich mit ihrem Interventionismus, der mag gut gemeint gewesen sein, aber voll komplett in die falsche Richtung entwickelt haben. Jetzt haben die es verstanden und jetzt kehren die zurück zu den Tugenden einer marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftspolitik. Das würde natürlich sehr schnell Investitionsentscheidungen ändern. Denn sie investieren ja nicht, um im nächsten Jahr eine Rendite zu haben, sondern je nachdem, wo sie unterwegs sind, schauen sie auf die nächsten 10, 20 oder vielleicht sogar noch mehr Jahre. Und das gilt eben nicht nur für Investitionsentscheidungen, das gilt auch für Migrationsentscheidungen. Also ob sie bleiben und hier eine Zukunft für sich und ihre Familie, ihr Unternehmen sehen oder eben nicht, hängt genau davon ab. Von daher ist sozusagen das Positive an der Standortpolitik, dass man durch ein glaubwürdiges Umsteuern eben bereits sehr viel an Wirkung mit Blick auf die Investitions- und Migrationsentscheidungen entfalten kann, wenn es glaubwürdig ist. Wenn man sagt, wir machen im Großen und Ganzen so weiter wie bislang, hier und da machen wir mal ein bisschen Feintuning, hier mal ein Reformchen, da mal vielleicht irgendwas, dann wird man dem Problem natürlich nicht gerecht. Und das scheint ja das Problem zu sein, was derzeit die Regierung hat. Die wursteln irgendwie weiter, nehmen zusätzliche Kredite auf, die dazu führen werden, wenn sie es denn so durchziehen. Also die neue Finanzverfassung zwingt den Staat ja nicht, sich stärker zu verschulden, sondern ermöglicht es nur. Aber wenn sie diese Spielräume tatsächlich nutzen, dann hat man eben etwa ab Mitte der 30er Jahre gar keine strukturellen Verschuldungsspielräume mehr, weil dann die ganzen Zinsen, die der Staat bezahlen muss, die Defizite bereits voll in Anspruch nehmen. Und Blick nach Frankreich sollte vielleicht allen deutlich machen, dass das keine kluge Politik ist, weil dann darf eben auch wirklich nichts mehr schiefgehen. Also auch nochmal mit Blick auf die Staatsverschuldung, wenn immer gesagt wird, andere Länder haben doch eine höhere Staatsverschuldung, die gehen doch auch nicht unter. Ja, aber wir haben es in den jüngsten Krisen gesehen, wie fragil das Ganze ist, dass die Anleger an den Kapitalmärkten dann nicht mehr bereit sind, beispielsweise Länder wie Frankreich, zu denselben Konditionen Kredit zu geben wie etwa Deutschland. Und damit ist der Staat nur noch begrenzt handlungsfähig und wir helfen oder wir versuchen es in der Europäischen Union auf so Gemeinschaftsschuldenvehikel auszuweichen, wo man also die deutsche Kreditwürdigkeit noch ein bisschen vergemeinschaftet für ein paar Jahre, um wieder etwas Ruhe zu haben. Aber das ist auch endlich, ne? Also das löst das Problem nicht, sondern dann haben wir irgendwann, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, ein gesamt-euroraumweites Überschuldungsproblem. Ja, aber wir waren jetzt ein bisschen abgekommen. Wir wollten ja im Prinzip überlegen, ja, kann man überhaupt etwas machen? Natürlich kann man etwas machen. Und ich bin da auch überhaupt nicht so pessimistisch, denn mit dem Pegel der Probleme werden ja auch die Boote der Problemlöser mit angehoben. Und es gibt genügend Beispiele, etwa im Vereinigten Königreich oder auch jetzt jüngst in Argentinien, wo dann eben auch die Bevölkerung einsieht, ja, so geht's nicht weiter. Wir brauchen jetzt eine wirklichere, reformorientierte Wirtschaftspolitik. Und ich würde sogar sagen, wir sind bereits in der Bevölkerung viel weiter als das, was die Wirtschaftspolitik oder generell die Politik der Bevölkerung zutraut. Wo die Bevölkerung natürlich nicht mitmacht, ist eine Politik, die den Kern des Problems überhaupt gar nicht wahrhaben will, sondern sagt, nö, wir machen einfach so weiter und das wird schon irgendwie alles gut. Ja, dadurch entsteht natürlich dann keine Aufbruchsstimmung. Man kann einen Aufschwung nicht herbeireden oder gut Wetter machen oder so etwas, sondern wenn überhaupt, dann müssen die fundamentalen Faktoren geändert werden und dann ändert sich auch die Stimmung.
Professor Kurz, zum Abschluss, ich möchte in einem Punkt challengen, weil Sie haben jetzt mehrmals gesagt, die Bevölkerung wäre schon weiter. Also vielleicht irre ich mich auch, aber meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, also erstens, die Deutschen verstehen relativ wenig von Wirtschaft. Zweitens, viele sind sogar noch stolz darauf, gerade auch die sogenannten akademischen Eliten, Anwälte, Zahnärzte und ähnliches, die sind sogar noch stolz darauf, dass sie von Wirtschaft nichts verstehen. Und dann würde ich doch sagen, naja, wenn wir zurückdenken an die Schröder-Zeit, damals war es doch so, jeden Sonntagabend Sabine Christiansen, Gürtel enger schnallen und so weiter und so fort. Heute ist die Diskussion ganz anders. Heute diskutieren wir über Veggie-Burger, wir diskutieren über Geschlechter, wir diskutieren über Vogue oder Nicht-Vogue. Wenn wir mal über Wirtschaft diskutieren, also jemand sagt, die Deutschen müssen mehr arbeiten, wie der Herr Merz, dann wird sofort gesagt, stimmt doch gar nicht, die Zahlen sind ganz falsch, weil wir haben Frauen-Teilzeitquote und was weiß ich. Also wird sofort alles relativiert. Also deshalb würde ich schon mal sagen, die Medien machen da nicht mit, die sehen das Wirtschaftsproblem eigentlich in dem Maße nicht. Die Bevölkerung spürt den Druck nicht, weil die Arbeitslosenzahlen nicht so hoch sind. Also vielleicht, wenn Sie mir dahingehend folgen, mir die Frage, okay, was machen wir jetzt, um das die Bevölkerung mehr aufzuklären? Sie haben ein Buch geschrieben, ich habe früher auch Bücher geschrieben, wir treten einen Podcast auf. Jetzt muss ich natürlich gestehen, nicht die breite Bevölkerung wird diesen Podcast hören. Also was ist zu tun, um die Bevölkerung mehr aufzuklären?
Also erstmal ist wichtig, es geht genau um die Bevölkerung. Wenn dort sich die Einsichten verbreiten, dann bin ich völlig unbesorgt, dass es immer wieder politische Anbieter geben wird, die dafür dann eben auch Parteiprogramme schreiben werden. Also entscheidend ist, was die Bevölkerung möchte. Und es hat jetzt keinen Zweck, pausenlos auf Politiker einzureden, die sagen einen im Zweifel am Ende dann, ich will die nächsten Wahlen gewinnen und nicht den Ludwig-Erhard-Preis. Aber ich mache mal ein Beispiel bei der Energieversorgung. Hätten wir noch vor 10 Jahren geglaubt, dass es in Deutschland nochmal eine Mehrheit für die Kernenergie gibt? Da wäre ich wahrscheinlich selber damals unter den Skeptikern gewesen.
Gibt es aber heute.
Mittlerweile gibt es sie. So, und man kann auch jedermann auf der Straße das Problem der Rentenversicherung erklären. Sondern Politik meint ja immer, den Leuten Dinge versprechen zu können auf der einen Seite, ohne ihnen dafür die Rechnung auf der anderen Seite präsentieren zu müssen. Das verstehen die Leute aber immer besser. Insbesondere jetzt, wo in den Kernbereichen wir tatsächlich riesige Probleme haben. Also das, was wir als Deindustrialisierung beschreiben, hängt ja zusammen mit der stagnierenden Produktivität. Und das ist vielleicht jetzt zum Abschluss auch nochmal eine wichtige Botschaft. Ein marktwirtschaftliches System verteilt die Produktivitätsgewinne in den Produktivitätskernen, also dort, wo tatsächlich physischer Produktivitätsfortschritt möglich ist. Das können Industriebereiche sein, das können auch Dienstleistungsbereiche sein. Verteilt sie um hin zu den Bereichen, die so einen physischen Produktivitätsfortschritt gar nicht hinbekommen, wie beispielsweise bestimmte Pflegebereiche oder Friseurhandwerk oder Babysitting oder so etwas. Warum ist das so? Auch hier geht es wieder alles über die Opportunitätskosten. Das ist ein ziemlich cleveres System, was niemand irgendwie designt hat, sondern was sich durch die Interaktion der Akteure selber ergibt. Wenn also beispielsweise 2 Softwareingenieure hochproduktiv sich die Frage stellen, sollen wir uns gegenseitig die Haare schneiden oder machen wir das lieber bei einem Friseur, dann steigt deren Zahlungsbereitschaft für diese Friseurdienstleistung mit ihrem eigenen Einkommen. Und damit steigt auch das Einkommen des Friseurs, obwohl er selber in dem Sinne gar keinen physischen Produktivitätsfortschritt hinlegen kann. Ja, also würde ich mal sagen, seit 100 Jahren wahrscheinlich kein einziger Produktivitätsfortschritt eingetreten, aber das Realeinkommen von Friseuren ist kontinuierlich gewachsen, und zwar, weil in den Produktivitätskernen der Wohlstand eben zugenommen oder ausgehend hiervon der Wohlstand gewachsen ist. Und je mehr wir unsere Produktivitätskerne beschädigen, also in unsere Industrie beispielsweise durch überzogene Regulierung, falsche Energiepolitik und so weiter, aber auch im Bereich der Dienstleistungen, auch hier wieder, denken wir mal an den Datenschutz, wie stark das KI-Anwendungen hierzulande einschränkt beispielsweise. Also überall dort, wo wir bislang die Wohlstandsmaschine hatten, wo wir die eindämmen, wird es dann eben auch für alle anderen immer schwieriger, weil dann kommen für die eben auch keine Produktivitätszugewinne, die sie dann mitgenießen können. Und deshalb muss man sich die Ignoranz gegenüber wirtschaftlichen Einsichten leisten können. Weil aber der Problemdruck jetzt zunimmt, kann man es sich immer weniger leisten, sondern die Frage, wie geht es hier wirtschaftspolitisch weiter? Wie können wir unseren Standort im internationalen Wettbewerb wieder weiter nach vorne bringen? Das wird mehr und mehr die Menschen beschäftigen. Und wer dann noch meint, irgendwelche Veggie-Debatten führen zu wollen, der dürfte vom Wähler nicht besonders ernst genommen werden. Deshalb schaffen sozusagen die Probleme selber ihre eigene Aufmerksamkeit.
Das wollen wir mal hoffen, würde ich sagen. Lieber Professor Kurz, das wollen wir mal hoffen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich meine, wir könnten noch 2 Stunden weitermachen, aber ich glaube, das machen wir lieber in der nächsten Folge dann, wenn wir wieder zusammenkommen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die wirklich interessanten Einsichten.
Wie immer sehr gerne. Freue mich schon aufs nächste Mal.
Soweit mein Gespräch mit Professor Kurz. Ich denke, das Gespräch spricht für sich selbst, so dass ich mir im Gegensatz zu sonst heute ein langes Schlusswort erspare. Ich möchte Sie stattdessen auf den kommenden Mittwoch hinweisen, wo ich ein sehr interessantes Gespräch wiederhole, nämlich das Gespräch mit dem ehemaligen Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, William White. William White war einer der wenigen, der die Finanzkrise vorhergesagt hat, und deshalb lohnt es sich, ihm zuzuhören, wenn er auf das heutige Geld- und Finanzsystem blickt. Bleibt mir, Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich über Fragen, Kritik, Feedback und natürlich über ein Wiederhören am kommenden Mittwoch oder spätestens am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.